Ja, Simone, du hast uns alles schon gesagt, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ich wollte einen kleinen Rückblick schaffen zum letzten Mal, aber du hast es schon richtig gut gemacht. Heute also ein zweites Thema zu diesem, warum ich da noch hingehe. In 3 Wochen dann der dritte Teil. Der dritte Teil, ich möchte schon mal ankündigen, 7 gute Gründe für den Besuch eines Gottesdienstes. 7 gute, 10.000, keine Ahnung. Die wichtigste Stunde der Woche. Schon provozierender Titel. Ihr werdet euch fragen, welche Stunde meint er denn? Wenn es nicht die Sportschaustunde ist, man könnte ja jetzt zeitgleich quasi gerade Olympia gucken. Warum hier? Am letzten Sonntag hatten wir davon gehört, wie verärgerte Jünger, das gibt's, verärgerte Jünger Jesu kündigen. Sie kappen ihre Verbindung zu ihm und damit auch zu den anderen Jüngern. Ich lese uns diese Szene aus dem Johannesevangelium, das gleiche Kapitel, Kapitel 6, wo du uns gerade vorgelesen hast, ein paar wenige Verse nur später, Brot des Lebens. Und jetzt diese spannende Frage, warum laufen die Jesus davon? Ich lese uns ein paar Verse. Empört sagten viele seiner Jünger, was er, also Jesus, da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß? Fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, er kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Jesus hat innerhalb kürzester Zeit viele Nachfolger um sich gesammelt. Man könnte sagen, er war dabei, sich eine erfolgreiche Karriere als Wanderprediger aufzubauen. Die Leute waren begeistert von seinen Wundern. Die Brotvermehrung. Die Leute haben es miterlebt und sie ließen darauf hoffen, dass Jesus alle satt machen, alle Bedürfnisse erfüllen könnte. Und am Ende waren sogar noch 12 Körbe übrig. Sie hingen an seinen Lippen und staunten darüber, mit welcher Autorität und Klarheit er über Gott sprach. Und die Begeisterung für Jesus war wirklich groß. Er bewegte die Massen. Und in dieser Hochphase hielt Jesus seinen Jüngern ein paar Brocken hin, die nicht so einfach zu schlucken waren. Er sagte Dinge, die anstößig und schwer verständlich waren. Und das war der Punkt, an dem sich nun viele seiner Nachfolger von ihm verabschiedeten. Jesus hielt offenbar nicht, was sich viele von ihm versprochen hatten. Sie gingen weg. Und Jesus? Wie reagierte er denn auf diese Aufkündigung? Er versuchte nicht hektisch ein paar Erklärungen hinterherzuschieben, wir kennen das womöglich von uns auch, um einige dann doch noch zum Bleiben zu überreden. Vielmehr wendet er sich auch noch an seine engsten Jünger und fragt auch sie noch, und ihr, wollt ihr auch weggehen? Ich meine, in dieser Frage Jesu, wollt ihr auch weggehen, steckt kein vorwurfsvoller Ton, kein bittendes, das werdet ihr mir doch nicht antun. In seinen Worten lag die Freiheit, die unser himmlischer Vater jedem seiner Kinder zugesteht. Wir können jederzeit, Schwestern und Brüder, wir können jederzeit die Biege machen. Wir können gehen. Es ist auch kein Druck da in Richtung, aber wer jetzt weggeht, soll bloß nicht denken, er kann wiederkommen. Nein, Jesus zwingt niemanden zu bleiben. Er gesteht seinen Nachfolgern wirklich wahrhaftig zu, eine Zeit lang oder sogar für immer wegzugehen. Und das genau passiert. Viele seiner Jünger gehen und er weiß, er kann sie nicht halten. Und womöglich schaut er ihnen nach, traurig, vielleicht mit Tränen in den Augen, die er später ja über die ganze Stadt Jerusalem weinen wird. Ist er jetzt noch viel mehr dazu entschlossen, ans Kreuz zu gehen, um Menschen von seinen besten Absichten zu überzeugen? Seinen engsten Jüngern fragt er noch, niemand kann bei ihm bleiben, dem es nicht vom Vater gegeben ist. Seine engsten Nachfolger sehen mit an, wie ihre Freunde und Weggefährten, mit denen sie eine ganze Zeit lang schon unterwegs waren, wie sie weggehen. Und die Jünger sehen auf Jesus, der wirklich Dinge sagt, die großes Vertrauen erfordern. Und Jesu Frage steht auch heute, meine ich, uns gegenüber, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr? Und wenn wir Jesus folgen, werden wir womöglich früher oder später an diesen Punkt kommen. Einfach, weil Gott manchmal Dinge tut und sagt, die uns ziemlich gegen den Strich gehen. Oder die wir einfach nicht begreifen können. Weil er für Dinge verantwortlich zu sein scheint, die sich nicht ändern. Weil sein Bodenpersonal uns nervt. Und die Sache in der Gemeinde für uns nicht so wird, wie wir sie gerne hätten. Ihr seid heute hier. Das ist ein gutes Zeichen. Könnt ihr sagen, wie euch Frau Simone schon gefragt hat, warum ihr hierher kommt? Warum diese Stunde am Sonntag zur besten und wichtigsten Stunde der Woche gehören kann? Die Schriftstellerin Lauren Winner erzählt von ihrer Freundin, die kurz vor ihrer Konfirmation stand und sich an ihren Vater wendet mit ihren Zweifeln, ob sie tatsächlich vor allen Leuten nun bekennen kann, dass sie die Sache mit dem Glauben für den Rest ihres Lebens glauben wird. Das war für sie eine Frage. Und ich muss sagen, mir gefällt die Antwort des Vaters. Er sagte nämlich zu ihr, du musst nicht versprechen, dass du das dein Leben lang alles glauben kannst. Was du uns mit deiner Konfirmation versprichst, ist, dass das die Geschichte ist, mit der du bereit bist, ein Leben lang zu ringen. Ist die Sache mit Jesus die Sache, mit der du bereit bist, ein Leben lang zu ringen? Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Wir finden ja auch manches merkwürdig, was du sagst und tust. Aber wir werden dabei bleiben. Im Vertrauen darauf, dass deine Worte und Taten irgendwann tatsächlich Sinn ergeben. Wir werden weiter damit ringen. Wir werden weiter in dunklen Stunden nebeneinander liegen und uns genervt hin und her drehen, weil der andere uns mit seinem Schnarchen wach hält. Und wir werden uns fragen, was deine Worte wohl bedeuten. Wir werden bei dir bleiben, weil du uns für eine Realität wach gemacht hast, von der wir nicht mehr loskommen. Wir werden weiter hoffen, dass Gottesdienste zu den wichtigsten Stunden der Woche gehören. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. So antwortet Petrus. Und die Frage Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Könnte auch so ein Grund sein, der 10.000 oder 7. Jetzt komme ich an einen kritischen Punkt. Denn die Frage, ob wir bei Jesus bleiben, übrigens ein Wort, das wir im Neuen Testament sehr oft finden, bleiben, und die Frage, ob wir in der Gemeinde bleiben, miteinander zusammenhängen, Das ist die Frage. Damit sage ich nicht, dass der Abschied von einer Gemeinde der Abschied von Jesus bedeutet. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Abstand, eine Runde um den Block. Wenn jemand von euch mal eine Weile auf Abstand von der Gemeinde geht, nicht mehr zum Gottesdienst kommt, dann wünschte ich mir, dass ihr zu eurem Pastor geht und ihm Bescheid gebt. Du, ich gehe mal um den Block. Ich brauche jetzt Abstand und das ist okay. Und doch, wenn wir an Jesus dranbleiben wollen, dann werden wir Weggefährten brauchen. Wir bewältigen das nicht mal ebenso alleine. Wer sich aus der Gemeinde rauszieht, der tut sich schwer, das Feuer für Jesus am Brennen zu halten. Und dieses Risiko geht man ein, wenn man weggeht. Das muss man wissen. Wahr ist aber auch, bleiben heißt nicht automatisch, dass das Herz brennt. Allein mit dem Bleiben ist das Weggehen ja noch nicht gegessen. Man denke nur an den älteren Sohn in dem Gleichnis des liebenden Vaters. Er war ja bekanntlich mindestens genauso verloren wie sein Bruder, obwohl er im Hause des Vaters geblieben ist. Man kann in der Kirche bleiben und schuften und dabei doch verbittern und einfach nur noch aus Routine dorthin gehen. Doch das Herz hat sich dann aus der Hauptsache verabschiedet. Pflichterfüllung hat seine gute Seite. Ich bin noch einer der Vertreter, die von der Pflicht etwas halten. Pflichterfüllung hat seine gute Seite. Aber sie kann nie und niemals der Motor sein. Der Motor ist die Liebe, die Begeisterung für Jesus, die stille Treue eines dienenden Herzens, die Absicht, Gott lieben und ehren zu wollen, die Absicht, Worte des ewigen Lebens zu hören. Und dann hat die wichtigste Stunde etwas von einem Enkelkind, das auf seinen Opa zurennt. Als ich das letzten Sonntag hier erlebt habe, ich habe von meiner Wohnung auf euch runtergeguckt. Wer kommt denn alles? Mache ich öfter. Mache ich schon Jahrzehnten. Mache ich schon vor euch. Ich gucke immer. Also wenn ihr hochschaut, vielleicht seht ihr gerade meinen Schatten, wie er verschwindet. Und da habe ich gesehen, wie ein Opa da steht, letzten Sonntag. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ich habe nur den Opa gesehen. Mal macht der Opa nur, den ich gesehen habe, so die Arme auf. Ihr habt da, was passiert jetzt? Da kamen die Enkelkinder. Und ich dachte, ja, vielleicht ist das auch Gottesdienst. Wir rennen jetzt, er erlaubt, zum guten Opa. Ich glaube, es gibt einen Schatz zu entdecken für diejenigen, die an Jesus dranbleiben und die bewusst in der Gemeinschaft bleiben wollen. Denn gerade an den Stellen, wo wir am liebsten weggehen würden, wo wir Brocken schlucken müssen, die uns schwerfallen und wo wir uns den Stress nicht länger geben möchten, gerade da könnte es lohnend sein zu bleiben. Man verlässt schließlich auch nicht das Kino bei unverständlichen Szenen, sondern man bleibt brav sitzen in der Hoffnung, dass am Ende der Geschichte die Fäden wieder zusammenlaufen. Wir wollen schon ehrlich miteinander sein. Mir liegt an Ehrlichkeit. Darum heiße ich auch Frank. Gemeinde ist ein wunderbarer Ort. Aber er ist auch ein Ort, an dem gekämpft und gelitten wird. An dem anstrengende Menschen aufeinandertreffen. Und wohin Leute mit Nöten kommen, oft mit der berechtigten Erwartung gesehen und mitgetragen zu werden. Und wir erleben, Leute bleiben trotz intensiver Gebete chronisch krank oder auch einfach nur chronisch schlecht gelaunt. Wir machen Fehler und verletzen einander. Babys schreien. Ständig werden Mitarbeiter gesucht. Und ich sage euch, wer am Ende des Gottesdienstes zu lange herumdrödelt, muss dann vielleicht auch noch die Kaffeetassen spülen. Die Kirche ist der perfekte Ort, um sich aufzureiben. Man kann sich mit großen Idealen in die Sache werfen, bereit, alles zu geben und Jesus zu dienen, und irgendwann ist die Luft weg. Richard Rohr schreibt einen Satz, der mich wirklich anrührt. Er schreibt, die Gemeinde frustriert uns hin zur Heiligkeit. Die Gemeinde frustriert uns hin zur Heiligkeit. Was meint er damit? Indem sie uns eine strahlende Vision vor Augen führt. Ganz ideal. Und uns dann einlädt, uns der weniger glanzvollen Realität anzuschließen. Und auch Richard Rohr ist ehrlich, wenn er sagt, zum geistlichen Dienst gehören Stress und persönliche Opfer, die selbst die hingegebensten Mitarbeiter ermatten lassen. Es mag ja seliger sein, zu geben als zu nehmen, schreibt er, aber es ist auch ermüdender. Das ist ehrlich. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem lesenswerten Büchlein Gemeinsames Leben, unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Erst die Gemeinschaft, so muss ich betonen, die in große Enttäuschung hineingerät, mit all ihren unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein soll. Fängt an, die ihr gegebenen Verheißungen im Glauben zu ergreifen. Also, die Gemeinde ist und bleibt ein umkämpfter Ort, ein Ort mit großen Ansprüchen und mit vielen Mängeln. Und trotz aller Unruhe und mitten in unseren Krisen können wir an diesem Ort, und das ist Kirchenliebhabersprache, trotzdem können wir an diesem Ort Frieden in Jesus finden. Unsere Gemeindebaustellen können uns zur Heiligkeit hin frustrieren, indem wir lernen, demütig unsere Grenzen anzuerkennen und aus der Liebe des Vaters zu leben. Das tut man nämlich erst oft, wenn man ziemlich frustriert und geknickt ist. Dann aus der Liebe des Vaters zu leben. Und indem wir uns von der Not nicht überwältigen lassen, die Enttäuschungen mutig zulassen und Jesus dann anvertrauen. Und mittendrin können wir gemeinsam lernen, wieder die Freude zu suchen, die unsere Seele nährt, Schönes anzuschauen, zusammen zu lachen und zu feiern, weil wir eine große Hoffnung in uns tragen und eine frohe Botschaft zu verkündigen haben. Und wieder zu beten, dass unsere Zusammenkunft die wichtigste Stunde der Woche für uns wird, weil sich mir dort Gott zuwendet. Und ich am Sonntag wieder in die Arme des Vaters laufe. Die Gemeinde ist Teil unserer Krisen, aber sie ist auch Teil unserer Heilung. Was würden wir denn ohne Gottesdienst an unseren Sonntagen tun? Ich sage euch, ich habe keinen Bock schon wieder auf Brötchen. Ich habe keinen Bock schon wieder auf Brötchen vom Bäcker. Ich will nicht im Jogginganzug faul rumhängen und meinen, dass dies mein Leben wertvoller macht. Mir reicht der Verwandtschaftsbesuch auch am Nachmittag noch. Muss nicht am Sonntag staubsaugen, Wäsche waschen, die Fenster putzen, den Versicherungsvertreter einladen, wenn ich die Chance habe, mit dem in die Nähe zu kommen, der für mich Worte des ewigen Lebens hat. Es gibt in meinem Leben nur weniges, bei dem mich so die Leidenschaft packt wie diese Stunde am Sonntag. Ich wünsche mir mit euch in den nächsten Jahren, an den Sonntagen, glückliche Stunden, weil wir gemeinsam hoffen, dass uns der Himmel nahe kommt. Wahrscheinlich kann ich mein Leben auf drei Dinge reduzieren, wenn ich mal meine Begeisterung fürs Lesen, für gutes Essen und wichtige Gespräche mal ausnehme. Drei Dinge. Jesus, meine Familie und ihr. Alle drei machen mich zeitweise ganz schön fertig. Aber ich bin auch total überwältigt von ihrer Schönheit. Jesus, meine Familie und die Gemeinde. Sie gehören zur größten Herausforderung, aber auch zum größten Segen in meinem Leben. die wichtigste Stunde der Woche, wenn ich sie nicht hätte, ich wäre ohne Brot. Ich sage das ohne Brot jetzt nicht, weil ich Pastor, weil sonst Pastor Verdienst ausfallen würde. Gell? Ich sage ohne Brot, weil meine Seele sonst hungrig bliebe. Jesus sagt, was ihr braucht, ist mehr, viel mehr als das tägliche Brot. Ihr könnt versuchen, den Nachschub an Brot zu steigern. Immer mehr, immer hochwertiger, immer besser. Aber das löst euer Problem nicht. Ihr werdet hungrig sein. Ihr werdet durstig bleiben. Ihr werdet Sehnsucht spüren. Und dann sagt Jesus das erste Mal auf seinem Weg mit seinen Jüngern ihnen ein Wort, das sie ganz schön herausgefordert haben muss. Er sagt ihnen, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und am Ende des Tages brauchen wir nicht etwas, sondern jemanden. Jesus sagt zu dir heute, am Ende des Tages bin ich es, der deinen Hunger stillt. Ich bin das Brot, das dich vor dem Hungertod rettet. Ich bin das Brot, das dich für dein anstrengendes Leben stärkt, dir Kraft gibt, dir Mut macht. Ich bin das Brot, das dein Herz leicht und froh macht. Ich bin das Brot, das dich am Leben hält, selbst wenn der Tod erbarmungslos zuschlägt. Nicht was ich dir gebe, sondern wer ich für dich bin, ist das, worauf es ankommt. Nicht was ich dir gebe, sondern wer ich für dich bin, ist das eine, worauf es ankommt. Ich lande. Jesus kümmert sich in der wichtigsten Stunde der Woche, zur besten Gottesdienstzeit, um knurrende Mägen. Führt uns zusammen. Ruft uns. Christen sind Leute des Sonntags. Vergesst das nicht. Und wir warten und hoffen an den Sonntagen zusammen, dass wir das Gewand Jesu zum Greifen bekommen. In der wichtigsten Stunde der Woche. Für mich zumindest. Amen.